Megidi Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge SEO Presso. Mein Name ist Björn Dark und heute spreche ich mit André Goldmann in einer neuen Reihe der Folge, in einer neuen Folge der Reihe SEO persönlich, wo wir hinter die Persönlichkeit einer SEO gucken. Wie gesagt, heute mit André Goldmann. André ist Inhaber und SEO-Spezialist bei dem Büro für gute Webseiten. Außerdem Content Creator bei Beyond VR. Er ist Gründer und Podcast Analyst der Podwatch gewesen, außerdem Chief Operating Officer bei 121 Watt sowie gestartet in 2008 bei Unistar als Frontend Developer und für die, die seinen Podcast kennen, Podcast für gute Websites auf Spotify, freue mich, dass du die Zeit gefunden hast. Moin André. Ich habe es ja vorhin gesagt, auf dem Weg hierher, wir haben eigentlich noch gar nicht so viel zu tun gehabt. Also ich kenne natürlich dein Bild und kenne deinen Namen, aber ich kenne dich jetzt als Person gar nicht. Deswegen ist das für mich jetzt auch eine recht interessante Unterhaltung, weil du jetzt mir ganz viel erzählen musst. Wir haben natürlich ein paar Anhaltspunkte und so weiter. Erst einmal Unistar finde ich super interessant, weil ja in Leipzig, ne, ist ja die große Firma, die diese ganzen Reiseportale zum Beispiel, jetzt komme ich auf diesen Namen nicht, da musst du mir jetzt gleich mal helfen, geschaffen hat und natürlich auch, wo es ein bisschen ja suspekt geendet ist, kann man sagen, ne? Die ganze Geschichte. Erzähl mal, wie du das erlebt hast als Frontend-Developer dort.
Nicht mehr da. Also ich war irgendwie Personal Nummer 140 oder so ähnlich. Also da waren die ja noch sehr, sehr klein im Verhältnis zu der Hochzeit. Und ich komme ursprünglich aus dem Frontend. Ich habe früher Websites entwickelt, wie wahrscheinlich viele Menschen, die hier zuhören. Und so war es dann auch so. Ich habe 96 ich angefangen, Websites zu entwickeln. Damals hat man noch Homepage gesagt und es war dann am Ende mein großes Glück. Meine Mutter, die hatte einen Taxibetrieb und wir hatten halt Ende der 90er eine Website. Das war Ende der 90er für einen Taxibetrieb eigentlich noch sehr unüblich. Aber wie es so ist,
noch unüblich.
Ja, das stimmt. Und selbst heute sehen die so aus wie die damals. Und das hat natürlich viele Türen geöffnet, weil natürlich die ganzen Gastronomenbetriebe, Hoteliers bei uns in der Ortschaft, die haben natürlich gefragt, ey, sag mal, wie macht ihr denn das? Naja, und dann hat man so das ein oder andere zu tun als Jungspund und war dann auch eine sehr lehrreiche Zeit. Und habe dann 2000 meine Lehre zum Gaswasserinstallateur angefangen.
Gaswasserscheiße.
Genau. Da, wo der Spruch herkommt, das war auch meine Inspiration tatsächlich. Ich habe den Film gesehen damals und habe gesagt, das mache ich mal. Ist dann tatsächlich so geworden. Ich hatte sogar eine blaue Mofa. Ja. Das ist aber Zufall.
Also für alle, die es nicht wissen, wir sprechen über Werner Beinhardt.
Ganz genau. Und während dieser Zeit war es dann so, dass also von 2000 bis 2004, als ich gelernt habe, habe ich die von meinem Lehrbetrieb auch die Website gemacht, bis vor, glaube ich, 5 Jahren immer noch und das kostenfrei, weil die mir damals sehr viel Freiräume gegeben haben, weil ich halt sehr viel zu tun hatte und eben so viele Seiten gebaut habe zu der Zeit, dass ich ja einfach dem verbunden war. Das war für mich einfach ganz wichtig, da was zurückzugeben, weil diese Zeit mich sehr geprägt hat und mir sehr viele Möglichkeiten gegeben hat. Ich bin dann nach der Lehre ins Kino gewechselt. Ich war Filmvorführer.
Ja, das habe ich auch mal gemacht.
Ja, ja. Mit 35 mm.
Das weiß ich gar nicht mehr.
Ja, also mit Rolle.
Ja, mit Rolle.
Genau.
Ja, ja.
Und das habe ich 2 Jahre Vollzeit gemacht und in der Zeit habe ich sehr viel, weil man, wie du weißt, sehr viel Zeit hat, auch nichts zu tun, habe ich sehr viel Zeit damit verbracht zu coden. Während die Filme halt liefen, hast du ja nicht relativ viel zu tun gehabt und dementsprechend musst du ja irgendwas machen. Und ich habe die Zeit halt immer versucht, sinnvoll zu nutzen. Auch damals in der Berufsschule, ich habe HTML-Code auf meinem Blog geschrieben, mit der Hand, weil ich einfach die Logik verstehen wollte. Und dann habe ich das, wenn ich dann zu Hause war, habe ich abgeglichen mit Self-HTML, passt das. Und so habe ich mir das halt immer beigebracht. Und das hat mich dann, als ich dann 2006 nach Leipzig gezogen bin, also 2006 habe ich noch als Gaswasserinstallateur gearbeitet, aber immer parallel diese anderen Dinge. Und ich hatte dann mit dem Rücken so große Probleme, dass ich aufhören musste. Und dann war es dann so, dann stehst du erstmal da. Was machst du denn jetzt? Und dann musste ich halt, wie so viele, auch mal zum Amt. Und ich war bei dem Amt, was man bei RTL kennt, wenn da diese Treppe hochgehen. Da war ich.
Ja?
Ja, das gab's. Und da wurde mir dann so nahegelegt, was kennen Sie denn noch? Und dann habe ich halt gesagt, ich baue halt schon sehr, sehr lange Websites. Und dann kommen sie in einem Jahr wieder und dann machen wir hier eine Förderung und dann machen sie sich selbstständig. Ja, so ist dann mein Unternehmen Pixeldreher entstanden. So hieß das ganz früher. Und da kennt mich vielleicht der eine oder andere unter dem Namen noch. Der wird mich auch heute unter André Goldmann kennen. Aber und da sind dann so die ersten Schritte in Richtung Professionalisierung eben so 2006, 2007 entstanden. Und es war dann aber auch so, das muss man auch ganz offen sagen, zu der Zeit war das vom Fachlichen her auf einer okayen Stufe, aber nicht weit darüber hinaus. Und ich bin dann irgendwann an den Punkt gekommen, wo ich auch so das Gefühl hatte, ach so Internet Explorer 5 und 6, Bugfixing, das ist irgendwie echt nicht mehr so das Wahre. Es hat sich nicht mehr entwickelt, so die Webentwicklung, zu dem damaligen Zeitpunkt. Es war so eine Art Stillstand. Und ich brauche was Neues. Und dann habe ich das Angebot von Younes da gesehen und hatte so das Gefühl, bewirb dich doch mal. Vielleicht reicht das, was du kannst, ja aus. Und damals konnte ich nicht mal ein Diff floaten. Also es war wirklich, das ist vielleicht...
Spricht für Unis da.
Ja, die haben damals echt genommen, was sie kriegen konnten. Ja, ja. Und ist ja auch heute bei vielen Betrieben nicht anders, aber damals war es halt auch so. Und das war für mich halt eine... auf vielen Ebenen eine absolute Lehrstufe, weil ich zum einen auf einmal an Portalen gearbeitet habe, die täglich Millionen an Page-Views hatten.
Sag nochmal die
Reise. Ich war, man kennt vielleicht ab in den Urlaub, reisen.de, flüge.de und solche Geschichten, aber im Grunde kannst du eigentlich hinter jedem generischen Money-Begriff eine .de ranhängen und das gehörte diesem Unternehmen, ob Kredit, Geld.de, egal. Und ich war im Grunde verantwortlich für preisvergleich.de und bestpreis.com. Und das war auch im Grunde tatsächlich das, was die Firma groß gemacht hat, diese Plattform. Nicht, dass ich also da dran war, aber...
Konkurrent, ne?
Genau. Ja. Damals gab es noch Ciao. Und an dieser Plattform zu arbeiten, obwohl damals noch PHP 5 da war, da wird der eine oder andere lachen, weil er weiß, was das bedeutet, hat mich das super weit gebracht, weil ich auf einmal gemerkt habe, hier so abseits von Corporate Websites, es gibt ja noch eine ganz andere Sphäre, wo man da in dem Bereich arbeiten kann. Und die fand ich extrem cool. Und bin dann relativ schnell da auch sehr fit geworden. Und dann habe ich einen Menschen dort kennengelernt, den Dennis Thomas, den vielleicht auch einige kennen, aber eben nicht so viele, weil er eigentlich eher still war. Und der hat mich zum SEO gebracht, weil der war damals Inhouse-SEO bei Younester und lange Zeit alleine mit diesen großen Portalen. Ja, ja, das war damals sehr, sehr schwierig, weil es damals noch nicht so, wie man das heute kennt, Inhouse-Teams gibt von weiß ich welchen Größen. Gab's auch schon, aber dort nicht. Und er hat sehr schnell für sich erkannt, wenn ich die Frontendler in mein Boot hole und denen erkläre, warum macht das Sinn, dann kriege ich auch das umgesetzt und auf die Straße, was ich mir vorstelle. Und der hat mich so heiß gemacht auf dieses Thema, dass ich einfach nach einem halben Jahr gesagt habe, ich muss SEO machen. Weil der Frontend-Kram ist nett, aber ja, auch irgendwann recht einfach. Und damals haben die dann angefangen, ein SEO-Team aufzubauen. Und ich hatte dann intern versucht, einen Wechsel zu schaffen ins SEO-Team. Mit dem Wissen, dass maximal Junior 2008 war, also wenn überhaupt so viel, aber ich hatte halt selbst die Frontend-Erfahrung. Ich habe dann damals mit Thomas auch recht viel zu tun gehabt noch, also weil die Firma einfach so klein war noch, dass man so eben war, wie man war. Und
das ist der den Flugzeugabschluss
hat. Genau, der eine der von den Gründern von Younester. Und gab dann da so ein, ich sag mal so, es gab dann einen Teil der Personalabteilung, die halt auch gewisse Aufgaben hatten. Und ich war halt dann irgendwann auf so einer Liste, die nicht mehr willkommen war, auch weil ich eine sehr starke Art habe durchaus. Und also ich wurde auf gut Deutsch nicht mit in dieses SEO-Team aufgenommen. Er fand das auch nicht lustig, wenn ich mich recht erinnere. Aber so war es dann eben. Es war halt eine Entscheidung. Und ich habe denen aber dann auf die auch gesagt, pass auf, entweder ich darf wechseln oder ich gehe, weil ich will SEO machen. Das ist das, was mich richtig anfeuert. Und ich bin gegangen und war dann wieder mein eigener Herr komplett. Und dann waren wir irgendwann schon so Mitte 2010 wahrscheinlich. Und im Herbst davor habe ich dann fest, irgendwie kam das dann so zu mir, es gibt da in Berlin am Müggelsee, da gibt es so eine Veranstaltung, die Campix, das soll der heiße Scheiß sein. Und dann habe ich mich F5 Battle, wird vielleicht auch noch der eine oder andere kennen, den gab es früher, wenn es um Tickets ging. Und
jetzt habe ich es jetzt geschnallt.
Ja, ich musste auch, ja, wir sind Mac-User, da gibt's das nicht mehr so, aber das ist Apple R, aber F5 am Rechner und also am Windows. Und dann habe ich mein Ticket für die Campix gekriegt. Und dann war ich auf der Campix und hatte, ich weiß noch, als ich zurückgefahren bin, im Schneesturm, Schneechaos, mein Kopf war, der war voll mit Eindrücken und Gesprächen und Dingen, die ich noch nie gehört habe. Und dieser Spirit, von dem man heute spricht, den habe ich halt damals, das hat mich absolut gekriegt. Ich war zu Hause, ich saß am Küchentisch, habe zu meiner Frau gesagt, ich weiß nicht, wie ich die nächsten 14 Tage überstehen soll. Ich kriege das nie im Leben runtergeschrieben, was ich alles in meinem Kopf habe, um das zu merken. Aber ich darf davon nichts vergessen. Und da wusste ich, dass mein Weg. Dieses SEO-Thema ist so mein, und das verbinde ich jetzt einfach mit dem technischen Know-how, was ich habe. Und mir gehört ja nicht ohne Grund technicalseo.de. Also ich habe da mein Steckenpferd gefunden. Und
das ist deine Domain.
Ja.
Alter. Du hast dann aber nach Unistar sozusagen bist du ja gleich in die Selbstständigkeit mit Büro für gute Websites, ne? Weil ich sehe seit 2007.
Ja, also ich habe die nie aufgegeben. Die lief immer weiter und ja. Auch zu 121 Watt Zeiten. Ich hatte ja immer meinen Kundenstamm in einer gewissen Form und ich hatte auch, da kommen wir jetzt hin, als ich dann raus war oder auf der Campix vor allem, da habe ich auch den Alexander Heul damals kennengelernt. Und wie das so ist, das sind oft so Schlüsselmomente, die gewisse Hebel umlegen. Und manchmal kann man die sich im Nachgang, kann man das dann zuordnen. Ja, welcher Schlüsselmoment hat dann zu was geführt? Und dieses damalige Kennenlernen hat dann dazu geführt, dass ich nach München gefahren bin und wir haben über die 121 Watt Website gesprochen. Und wir haben einfach festgestellt, dass wir sehr gut miteinander menscheln und eine gleiche Ideologie haben. Und naja, und aus dem, ich baue mal eine Website oder die eine damalige Website der 121 Watt wurde dann letztendlich eine ziemlich lange Zusammenarbeit. Ich habe mich ja dann auch quasi fest dazu angeschlossen und habe während dieser ganzen Zeit aber auch einige sehr erfolgreiche Projekte gehabt. Die stehen da jetzt nicht auf meinem LinkedIn-Profil, aber nicht, weil ich mich dafür schäme, sondern einfach, weil ohne Kontext macht das noch weniger Sinn als so vieles, was man vielleicht nur irgendwo liest. Und ich habe 2009 habe ich eine Website gestartet, nageldesigngalerie.de, wo man jetzt, ich sehe schon halb in deinen Augen ein Fragezeichen, was kommt da jetzt? Und diese Plattform hat du musst dir vorstellen, das war eine Bildergalerie für dieses Thema. Und das war bei einer Zeit, bevor es Pinterest, bevor es Instagram gab. Und das war die Anlaufstelle im deutschsprachigen Raum dazu. Wir hatten im Monat 2 Millionen Page-Views. Ich habe eine Facebook-Seite dann irgendwann gestartet mit 145.000 Followern. Und zu der Zeit hast du auf Knopfdruck deinen Server abgeschossen, wenn du einen Post gemacht hast. Also wir haben da riesigen Aufwand betrieben, um das performant zu machen. Ich habe sehr früh Mobile-Traffic gehabt. Und das Ganze hat dann am Ende dazu geführt, dass ich einen nicht unerheblichen Teil auch meiner Wohnung dann realisieren konnte. Also mit Abstand mein größtes Projekt, das ich jemals gemacht habe, was monetär angeht. Aber auch und so habe ich alles, was ich im Leben mache, auch vom Learning her. Und das ist immer so eine Sache, die ich gerade so auch auf Konferenzen so mitkriege. Ich bin ein Mensch, der, es mag vielleicht jetzt nicht so wirken, weil ich rede schon seit 20 Minuten, ohne dass ich groß unterbrochen werde. Ich mag nicht so gerne so, auch das hört sich jetzt komisch an, aber ich mag nicht so gerne erzählen, was ich alles gemacht habe, aber ohne Kontext. Und den hat man meistens in kurzen Gesprächen. Ich wirke das eher so, naja, das sagen sie ja alle. Ich habe halt, dadurch, dass ich immer eine One-Man-Show war bei meinen eigenen Projekten, musste ich halt schon immer selber E-Mail-Marketing machen. Ich musste mich mit Facebook auseinandersetzen. Wie schreibt man Post? Wie macht man dafür Visuals? Dadurch, dass ich halt mein Frontend-Teil hatte und Grafikteil aus der Vergangenheit, wusste ich halt auch, wie man solche Sachen machen muss, dass sie halt auch Menschen gefallen. Und
aber macht dich das denn eigentlich zu einem, weil ich würde gerne nochmal zurückkommen auf diese Situation bei Unistar, dass du sozusagen nicht mehr gewollt bist, weil du gesagt hast, du bist halt auch jemand, der sehr stark seine Meinung vertritt und so weiter. Glaubst du denn, dass du, weil du halt weißt, wie diese ganzen Sachen funktionieren und gut zusammenspielen, eigentlich ein richtig schlechter Inhouse-SEO wärst?
Ja.
Also politisch gesehen, nicht vom Skillset
her. Bin ich auch nicht. Ja. Also es ist so durchaus, dass ich heute fügt sich so vieles. Ich hatte letztes Jahr eine ADHS-Diagnostik und die ist dann positiv ausgefallen und ich brauche diese Vielfalt in meinem Alltag. Und dadurch, dass ich vieles auch schon so lange mache und auch vieles, muss man aber auch ehrlicherweise sagen, mache ich ja auch nicht täglich oder manchmal auch erst nur alle 3-4 Monate mache ich wieder was in dem Bereich. Da habe ich halt ein sehr, sehr gutes Wissen. Das muss nicht immer das Aktuelle sein. Wer kann da auch heute noch standhalten bei der ganzen Bewegung, die wir haben? Aber ich glaube, ich kann mir zu vielen Themen auch eine Meinung aufbauen und ich kann, glaube ich, zu vielen Dingen auch einen soliden Input auch liefern und durch meine technischen Fähigkeiten auch das selber machen. Und das ist, glaube ich, in so einer fachlich eingeschränkten Position sehr schwierig. Ja. Das ist sehr schwierig. Ich arbeite einen nicht unerheblichen Teil meiner Zeit für ein Projekt, wo ich theoretisch SEO mache, praktisch aber auch sehr viel andere Themen. Ich mache halt sehr viel Website-Analyse und setze das Thema auf, auch wieder den technischen Teil logischerweise. Das heißt, ich mache das auch mit. Ich habe da aber auch die Freiheit, mich in allen Bereichen, wo ich Know-how mitbringen kann, auch dieses zu geben. Aber ich habe auch gelernt in den Jahren, wenn jemand am Tisch sitzt, der nicht nur eine Meinung hat, sondern auch fundiert manchmal Sachen auch belegen kann. Ich bin auch ein großer Freund davon, mich mit Zahlen zu unterstützen. Dann halte ich mich auch zurück. Also ich weiß, wenn jemand da ist und auch wirklich stärker ist fachlich und auch argumentativ, um mich dann auch zurückzuhalten oder auch dieses Ping-Pong spielen zu können. Dieses, komm, du gibst mir mal eine Hypothese, ich gib da mal eine zurück. Und das ist auch heute was ich in meinem, so wie ich jetzt heute meine Firma aufgebaut habe, das ist eigentlich genau das, was ich mache. Ich mache halt primär Sparring, weil ich halt das Gefühl habe, dass ich in der Umsetzung bestimmt vieles machen könnte, aber es sind mittlerweile viele Menschen viel, viel stärker und viel, viel schneller in der Umsetzung als ich heute noch, weil bringt mir alles nichts, dass ich so lange schon code, aber wenn ich mich neben einen Fullstack-Frontendler setze und ich habe so einen im Team, da bin ich ein ganz kleiner Hut. Also ich verstehe vieles von dem und das ist auch wieder eine Stärke, dass ich halt auch Übersetzer spielen kann zwischen Project Manager und C-Level und eben den Menschen, die es umsetzen müssen, weil ich auf der einen Seite verstehe, was die wollen und brauchen vielleicht für ihre Ziele, aber auf der anderen Seite auch verstehe, was haben die da unten für Probleme und was müssen sie eigentlich laut lösen und es nicht so einfach ist, wie man sich das heute manchmal wünscht. Ja, und das war so diese Unistar-Zeit hat mich da sehr geprägt. Es war nur knapp über 1,5 Jahre, aber wenn es dann halt heißt, baue mal einen Newsletter und hast halt 14 Millionen Empfänger, hast halt mal einen Newsletter. Einfach mal krass. Und wenn du dann halt auch mit so Zahlen arbeiten kannst, ich erinnere mich da ganz gerne dran, wir hatten, das war ja damals so diese Arbitrage-Zeit, billig Traffic einkaufen und nach Möglichkeit schnell wieder über AdSense raus. Da hatten wir halt, dadurch, dass wir auch über die AdSense-API gearbeitet hatten damals, konntest du auch relativ frei und bei dem Volumen, was wir durchgeschoben haben, auch sehr viele Sachen machen, die eigentlich nicht TOS-konform waren von Google. Und man hat dann mal kurz telefoniert mit Hamburg. Und wenn es dann hieß, wir sehr simpel sind und auch der wenn du irgendwo, hörst dir was über Conversion-Optimierung an und dann kommen so Buttonfarben, da lacht ja jeder, aber das haben wir halt damals gemacht, aber wir haben dann halt auch mal am Vormittag, wenn ich begonnen habe und dann haben wir grün gegen blau getestet, dann haben wir das am Nachmittag ausgeschaltet, aber wir hatten dann halt gleich mal ein paar Millionen an Page-Views. Also wir hatten sofort signifikante Ergebnisse Und da dann in die Website-Optimierung zu gehen, und das hat mich damals so angestachelt, so dieses, oh, ist das geil, also Websites bauen kann ja jeder, aber die zu optimieren, das ist eigentlich viel, viel cooler. Es ist so dieses, wie man vielleicht früher, ich weiß nicht, ob du mal einen Golf hattest.
Golf hat
mein erster Golf war ein Golf 2.
Bulli T2.
Okay, ich hatte einen Golf 2 und das war halt so der Klassiker. Man hat einen Führerschein, irgendeine Karre für 2000 irgendwie, aber ins Tuning.
Ja.
Alarmanlage, irgendwie weiß ich noch, meine Karre da hat mir einer eingebrochen und dann habe ich mir eine Alarmanlage für 500 gekauft. Das war ein Viertel des Preises vom ganzen Auto. Total irrsinnig, aber so denken, ich sag mal so ist es halt heute oft. Und gerade ich arbeite halt schon an größeren Seiten primär und nicht die kleinen. Da ist es halt auch so, da geht es nicht darum, wir machen mal einen Relaunch und dann wird das irgendwie extern gemacht, sondern in der Regel habe ich dann auch Inhouse-Teams, mit denen ich dann arbeiten kann. Das heißt, ich spreche gerne auf Augenhöhe und gebe Input und der kann verarbeitet werden. Und da ist aber auch auf der anderen Seite, sind da auch die Menschen, die verstehen, was ich von denen möchte, weil ich auch mit Respekt daran gehe, weil ich eben weiß, dass da oft Menschen sitzen, die fachlich in ihrem Kernbereich viel, viel tiefer drin stecken. T-Shape würde ja was sagen.
T-Shape-Marketer.
Genau, und ich bezeichne mich gerne als Hake.
Hake?
Ja, ich habe halt nicht nur dieses T, sondern ich habe halt so mehrere Stacheln, die nach unten gehen. Nicht überall so extrem tief, aber aufgrund der langen Zeit überall so schon durchaus.
Ein Stachel in der Hake oder eine Bürste, oder ich weiß gar nicht, wie man das nennt, dann Hakennadel, wie auch immer, ist auch Podcast. Ich habe ja am Anfang gesagt, du hast einen Podcast bei Spotify, zum Beispiel Ask the SEO.
Den gibt's nicht mehr, den habe ich migriert mit mittlerweile Podcast für gute Websites.
Ah, der ist migriert mit Podcast für gute. Aber außerdem, das hast du mir vorhin erzählt auf dem Weg hier oben, aus diesem Podcast, aus diesem Podcast, der entstanden ist, ist auch Podwatch entstanden. Und die Idee dahinter war sozusagen so ein Systrix für Podcasts zu bauen.
Ne? Genau. Auch hier muss man jetzt nochmal ganz kurz zurückrudern, wann das war. Ja. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Das sind ein paar Jahre schon jetzt.
Warte, ich kann schnell gucken.
Kannst bestimmt kurz gucken.
Das war 2018 bis 2021.
Ja, gut. Also es ist schon ein bisschen her. Gerade auch in der schnelllebigen Podcast-Zeit. Damals war Spotify ja noch gar nicht so groß, wie sie heute waren. Ich glaube, die sind da noch erst richtig eingestiegen. Ich habe mir halt die Frage gestellt, als mit meinem SEO-Mindset, ich habe jetzt hier einen Podcast und ich habe auch so rudimentäre Statistiken, wie so Downloads waren und Streams und was man halt so hat. Aber so richtig, ich weiß nicht, wo ich in der Kategorie Marketing stecke, weil damals gab es halt irgendwie, ich glaube, bis Platz 100 hat man irgendwie was in den Charts gesehen bei Apple damals noch. Und ich bin dann, naja, durch meine Wege so auf eine Schnittstelle gekommen, die mir quasi Platz 1 bis 500 zurückgegeben hat. Und strukturiert als JSON-Objekt. Und dann habe ich angefangen, das erstmal sehr simpel für meinen Podcast mal überhaupt so eine Statistik aufzubauen, mit welcher Frequenz kann ich eigentlich wie in den Charts nach oben kommen? Also was muss ich eigentlich machen? Hab dann auch einige große Bekannte mir angeschaut, um zu gucken, wie bewegen die sich? Hab dann deren Frequenzen darüber gelegt und das war für mich ganz spannend. Und dann war ich halt, wie das so ist, auf der einen oder anderen Konferenz, hab mich auch oft mit Michael Pretorius ausgetauscht dazu, der ja auch sehr stark im Podcast so aktiv ist und auch mit dem Termfrequenznetzwerk und ich habe dann ab und zu mal so die Anfrage, kannst du nicht mal hier auch mal meinen Podcast, kannst du mir mal so einen Datensatz schicken? Und irgendwann war mir das dann auch so ein bisschen.
Also im Prinzip hast du aber nur die Chartplatzierung abgescraped und das in dem Graphen dargestellt. Und
die halt historisch abgespeichert, genau. Ja. Viel mehr, da musste man dann halt schon selber auch noch Initiative reinstecken, um daran zu kommen, was sind denn so die Gründe dafür? Und warum steigt da einer? Aber ich brauchte ja erstmal überhaupt ein Gefühl dafür, wo bin ich denn? Also war es ja unsichtbar, ging ja nur bis Platz 100. Und das wurde mir dann alles ein bisschen zu, ich bin halt so ein Mensch, der gerne so viel es geht automatisiert. Und dann habe ich meinen besten Freund angerufen, der deutlich besser Software entwickeln kann als ich. Und ich sag, du hier, pass auf, so sieht's aus, das und das ist mein Pain, kann man das irgendwie lösen? Und dann haben wir uns ein System aufgebaut auf einem Raspberry Pi, das täglich mehrfach sich diese Datensätze zieht Und dann haben wir erstmal ein halbes Jahr gespeichert. Und haben auch gar keinem was groß davon erzählt, warum auch, war ja erstmal, hat ja gar keiner danach gekräht nach sowas. Und dann haben wir irgendwann erstmal ein ganz billiges User-Interface darüber gesetzt und da muss man sagen, da ging für mich auf einmal eine ganz, ganz neue Welt auf, weil ich auf einmal Muster erkannt habe, die ich vorher noch nie gesehen habe, weil auch ich auf einmal ja diese riesige Datenmenge hatte. Und
konntest du herausfinden, was für, das interessiert mich immer, und das ist ja auch sehr intransparent jetzt bei Spotify oder Apple Podcasts, wenn es um die Chartplatzierung geht. Und mein Podcast zum Beispiel chartet regelmäßig immer so in den Top 100, auch bei Apple Podcasts. Bei Spotify ist es ein bisschen schwieriger. Aber ich habe immer das Gefühl, das hängt einmal mit der Regelmäßigkeit zusammen, die man postet. Und zweitens glaube ich, dass die auch externe Signale aus Social Media nutzen.
Indirekt. Und das konnte man auch sehr gut an einigen, sieht man immer noch. Ich gucke mir ab und zu selber noch die Podwatch-Zahlen an. Ich glaube, das Fest und Flauschig kam damals ganz frisch. Die gab es noch nicht. Und die hatten noch gar keine Folge. Die hatten, glaube ich, nur einen Teaser veröffentlicht und sind in ihren mehreren Kategorien auf eins eingestiegen. Gleich. Fump. Und das haben wir dann mal beobachtet, bei anderen Podcasts auch. Und es ist so, dass zu dem damaligen Zeitpunkt es massiv korreliert hat mit der Anzahl im Zeitraum X an Neuabonnenten und Downloads. Jedenfalls bei Apple.
Ja. Und das heißt, sie haben den Teaser gemacht, die Leute haben das schon abonniert.
Und die haben einmal darüber, was ich, ihren Social Media, wenn die halt 1 Million Abonnenten irgendwo haben oder eine Reichweite von, was ich, wie vielen Tausenden, dann haben die natürlich gleich mit einem Schlag, wumm. Also je, und darauf kann man es, glaube ich, da kann man es dann simpel machen, je generischer und je mehr Publikum und Interesse dein Thema hat, desto einfacher ist es letztendlich halt auch, da irgendwie in Kategorien auch einen Stich zu machen. Deswegen, und das ist vielleicht so meine Aussage dazu, selbst wenn man nicht unbedingt in der Kategorie erfolgreich ist, heißt das noch lange nicht, dass das irgendwie in den Zielen des jeweiligen Podcasts irgendwie sich widerspiegelt. Weil du kannst einen Podcast machen mit, ich zum Beispiel, meiner, der ist ja nun seit 4 Jahren auf Eis gelegt, also da ist halt nichts passiert. Und ich habe vor 2 Wochen mal in die Statistiken reingeguckt, der wird trotzdem noch im Monat 200 Mal sich runtergeladen. Also was ist das für ein langes Ding eigentlich? Evergreen, ja, so lange passiert dann. Das ist so Evergreen-Content. Ja. Ich habe damals aber auch nur Evergreens gemacht, aber nicht mit dem Ziel, irgendwann in 4 Jahren, wenn ich schon nichts mehr mache, immer noch so viel Traffic da drauf zu haben. Ne? Und ich höre ganz häufig, ich kenne dich aus dem Podcast. Großartig, Ziel erreicht. Also das ist so, wir haben da halt sehr viele Erkenntnisse rausgezogen. Und als dann Corona kam, ging bei uns, ich muss natürlich zu sagen, ich habe natürlich auch SEO-seitig alles dafür getan, um irgendwie so die alten Bekannten wie podcast.de, die ja schon seit Ewigkeiten da sind, da gab es halt nie wirklich einen Wettbewerb und dann kommt halt so jemand wie ich mit seinem SEO-Skillset da rein und dann bin ich natürlich gleich, ich habe die halt weggerankt zu allem, was Spaß macht. Und dann kam Corona und wir haben dann auf einmal Zugriffszahlen gehabt, das war schon nicht mehr lustig, weil halt alle auf einmal anfingen, sich für Podcasts zu interessieren, weil irgendwie muss die Zeit ja rumgeschlagen werden. Und wir haben Links aufgebaut in der Zeit, weil Vereine, bestes Beispiel ist immer Jesus.de und so, die ganzen Kirchengemeinden haben auf unsere Religionspodcast-Seite verlinkt, weil halt die ihrer Gemeinde irgendwelche Möglichkeit geben wollten, auch spirituell aktiv zu sein, obwohl man nirgendwo hingehen kann. Also wir haben in der Zeit nicht nur Traffic gekriegt, sondern wir haben enorm viel an neuen Links bekommen. Das ist wieder der Klassiker, mach guten Content und dann kommt der Rest schon von allein. Und was ich halt super spaßig fand, ich habe auch, wenn ich ab und zu google ich mal nach mir selbst, das mache ich nicht ganz so oft, aber ab und zu mache ich das mal, ich finde mich halt auch ganz häufig in irgendwelchen Uni Masterarbeiten. Teilweise haben die Leute mich interviewt auch dementsprechend, weil sie was wissen wollten. Teilweise haben sie mich nur so zitiert, weil sie irgendwo was gelesen haben oder auf Podwatch das als Referenz. Das macht er natürlich auch stolz. Ja. Ey. Und wann machst du mal sowas, wo so viele Menschen auf einmal drauf anspringen, wo du eigentlich gar keinen. Und damit kürze ich vielleicht jetzt auch das Thema Podwatch ein Stück ab. Ich habe ja gar keinen gar keinen Bezugspunkt beruflich, businessmäßig zu dem Thema Podcast, außer der Tatsache, ich habe halt meinen Podcast für gute Webseiten.
Ich finde es interessant, weil es ist ja auch 2018, hast du ja gesagt, noch ein relativ junger Markt. Und wenn man sich heutzutage mal anguckt, ne, auch der Glöckler mit seinem Lollipop eingestampft, ne? Aber du hast, also ich bin jetzt bei Spotify für Podcasters, ich war davor bei Buzzsprout und die Möglichkeit, glaube ich, die du gehabt hättest mit Podwatch oder immer noch hast mit Podwatch, ist diese Verbindung aus, okay, wie sichtbar ist mein Podcast für die Marke, persönlich oder wie auch Corporate Brand, und zusätzlich sozusagen noch diese Werbeplattform mit aufzubauen, ne, damit man man kann Werbung buchen und man kann auch Werbung
verkaufen. Das haben wir dann auch irgendwann gemacht. Ja. Wir haben dann Werbeplätze angeboten und was ich dann irgendwann, weil ich dann natürlich auch, wir haben auch recht viel Supportanfragen gekriegt. Damals bei der Nageldesign Galerie hätte ich mehrere Studios aufmachen können, weil ich ständig Terminanfragen gekriegt habe. Die wussten halt nicht, dass da ein mit haarigen Armen ein Mann dahinter sitzt, der eigentlich weit weg ist von dem Thema, aber auf einmal Post schreibt so schöne Gelnägel. Und so war es dann halt auch im Bereich Podcast, dass wir dann irgendwann überlegen mussten, okay, wie monetarisieren wir das jetzt? Also ich hatte Kosten dann irgendwann, ich habe dann meinen besten Freund dann auch als Teilzeit eingestellt gehabt für die Plattform. Natürlich nicht ewig, aber bis wir dann mal so, weil wir dann irgendwie so viel Traffic hatten. Und wenn dann mal die Daten nicht da waren, dann lief auf einmal die Support-E-Mail-Line quasi auch heiß, weil halt so viele Leute mittlerweile das genutzt haben, um ihre tägliche, ihr Ranking sich anzuschauen. Und ja, gebucht wurde natürlich nichts damals und wir haben dann aber angefangen, diesen Podscore zu entwickeln, weil halt nur dieses Ranking alleine, das war für uns nicht so, ja, wie willst du jetzt sagen, ist der erfolgreich oder nicht? Eben gerade, weil wir ja festgestellt haben, dass wenn dann einer reinschießt, so von 0 auf 100, das ist ja, kann ja nicht im Sinne einer Agentur sein, die vielleicht einen Podcast, eine Werbung buchen will. Wie will die denn erkennen können, ob der wirklich erfolgreich ist oder nicht dummerweise zufällig, wenn sie in das Tool reinschaut und der ist halt auf Platz 1 und der ist vielleicht aufgrund seiner dem fluiden System nur zufällig heute auf 1 und in 2 Wochen redet da keiner mehr von. Und dann haben wir halt uns Gedanken gemacht, wie wir einen Algorithmus schaffen können, der eben auch die langfristige Sichtbarkeit eines Podcasts innerhalb von einer Kategorie darstellen kann. Und dann haben wir auf einmal eine Metrik gehabt, die es uns ermöglicht hat, genau zu sagen, pass mal auf, gib mir den Zeitraum, was für dich der, wo du sagst, okay, so lange sollte mindestens ein Podcast wirklich relevant sein für dieses Thema.
Also im Prinzip nach einem bestimmten Keyword suchen und dann
nur nicht nach Keyword. Wir haben tatsächlich die Bewegung innerhalb der Platzierung gemessen. Und die haben wir halt über so ein Mittelmaß daraus genommen. Irgendwo habe ich auf Podwatch.de habe ich so auch hingeschrieben, wie wir das berechnet haben. Das ist keine Rocket Science. Und dann konnten wir ziemlich gut sehen, wer eigentlich wirklich einen stabilen Podcast in einer Kategorie hat und nicht eine Eintagsfliege ist. Das hat auf einmal auch sehr, sehr viel Substanz uns gegeben, weil wir auch da gesehen haben, weil wir das Problem hatten, wir hatten zwar Apple-Daten, aber Spotify wurde halt riesig und Spotify hat A, keine Schnittstelle dafür gehabt, B, zu crawlen war auch nicht so einfach damals und ich habe dann auch gesagt, wie willst du etwas crawlen, was zu dem damaligen Zeitpunkt auch noch so gut wie keine Kategorien hatte, die waren aber auch nicht zu matchen mit denen von Apple und dann auch noch diese Personalisierung, wie willst du das miteinander verarbeiten? Und da war dann halt auch der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, es macht eigentlich keinen Sinn, dass jemand wie ich oder ja, wie wir in dem damaligen Fall diese Plattform weiter betreiben, weil wir halt so wenig Wert für uns da auch rausziehen können, aber so viel Kosten in der Entwicklung haben und auch dann hätten, weil da hätte ich deutlich was anderes machen müssen, dass wir uns dann mit dem Alex Jacobi quasi sehr gute Gespräche hatten und der ja auch in dem Audio-Business richtig tief drinsteckt. Und die haben dann sehr schnell die Podwatch GmbH gegründet und haben dann die Plattform übernommen und jetzt heute weiterentwickelt und machen da, wie ich finde, ein ganz tolles Konzept. Vieles davon ist noch da, eigentlich alles.
Sie haben es dann verkauft.
Genau.
Ja,
Ja. Genau. Und
ja, weil meine Vorstellung wäre wirklich, also stell dir mal vor, du als jemand, der jetzt Werbung auf dem Podcast machen will, suchst nach einem bestimmten Keyword, keine Ahnung, jetzt Autobatterie oder so, ne? Und dann zeigt er dir alle Podcasts an mit den einzelnen Statistiken, wann die in den Charts sind, und darauf kannst du dann Werbung buchen,
wenn du das. Ich hatte eigentlich auch den Wunsch, wir haben das auch mal durch, also manuell ausprobiert. Wie gesagt, man muss sich immer in die Zeit damals gedanklich, dass ich sagen kann, eine Brand kann ihre Produkte suchen in deutschen Podcasts und sieht dann, wo über ihre Produkte geschrieben, erzählt wird. Und kann dann vielleicht auch das aufgreifen, wenn vielleicht auch Negatives zu dem Produkt erzählt wird. Also da wirklich eine tiefe Analyse, also so wie Sistrix eben auch, versucht immer tiefer dir das Gold zu zeigen oder immer besser, war das auch mein Anreiz. Aber ich muss halt immer aufpassen, ich bin halt Nerd und ich grab mich dann auch gerne in Sachen rein, die eigentlich keinen Sinn für mich, also wo es dann einfach ein Invest ist, wo ich aber eigentlich weiß, ich kann da nicht rausziehen, weil ich halt eigentlich viel zu weit weg bin. Ich bin halt nur ein kleines Licht als Podcaster damals gewesen und fühlte mich dann auch irgendwann nicht unwohl, aber habe das auch immer wieder relativiert, wenn es dann so Interviews gab für irgendwelche Masterarbeiten, dass ich halt auch immer, ich habe das immer erklärt, wo kommt das her bei mir und was war mein eigener Antrieb, das zu tun? Und das, was ich heute habe, ist nicht irgendwie wissenschaftlich fundiert, sondern einfach nur, ich gehe bei allen Dingen, die ich mache, mit meinem Menschenverstand da dran und versuche, das irgendwie praktikabel für mich zu erklären.
Ja, ich finde es nur so spannend, weil ich ja selber mich auch mit Podcasts auseinandersetze, obviously, und einfach so sehe, was daraus entstehen könnte, ne? Und weil es ja alles noch so jung ist und so und diese ganze Werbebuchgeschichte ja noch nicht richtig professionalisiert ist, aber gut. Du bist halt, also ich finde es wirklich beeindruckend. Also erstmal diese Geschichte vom Gaswasserinstallateur, der da saß und HTML-Code auf dem Blog geschrieben hat, dann hin sozusagen zu deiner ersten Frontend Developer-Stelle bei Unistar, wo du dann natürlich auch Skalierbarkeit und so erfahren hast und natürlich dich ausleben konntest. Denn die Geschichte mit Podwatch, wo man sozusagen schon merkt, dass du da Gedanken versuchst, in so Business zu verpacken, oder nicht in Business zu verpacken, aber in Ideen zu verpacken. Und gleich ist es ja auch mit Beyond VR, wo du ja auch als Content Creator selbstständig arbeitest, 360-Grad-Rundgänge machst, Virtual Reality.
Das ist reines Hobby. Das war nie ein, also das, nein, das ist natürlich nicht nur reines Hobby, weil ja diese Kameras auch Geld kosten, und man das irgendwie hinkriegen muss.
Du verkaufst denn diese, du verkaufst den Service gar nicht?
Nein, das ist keine Leistung in dem Sinne bei mir.
Sieht da so aus.
Ja, das ist, es ist, also sagen wir mal so, mein Bruder ist da deutlich tiefer drin, der macht sehr viel, der scannt sehr viel, auch mit der Technologie und da supporte ich auch ab und zu mal so ein bisschen, aber ich habe gar nicht so viel Zeit. Aber ich finde die Technologie nach wie vor spannend, aus vielerlei Perspektiven. Wir hatten auch damals, da muss man ein bisschen aufpassen, weil das eigentlich einen sehr großen Teil meiner Historie auch ausmacht, die 121-Watt-Zeit. Und wir haben auch damals ein bisschen damit experimentiert, so wie Lehre vielleicht möglich wäre über VR und was. Man muss ja da sagen, damals war man ja auch sehr, wie heute mit KI, sehr euphorisch. Was bringt uns diese Technologie und was kann uns die bringen? Welche Vorteile hat das vielleicht? Was auch gerade so bei virtuellen Meetings ist. Ja? Und wir waren ja damals auf einem ganz anderen Level, als wenn man sich heute die Vision Pro anschaut von Apple, was das ist, zu 2016. Witz. Ich war halt schon immer sehr technologisch getrieben und auch immer sehr weit vorn. Was kommt da so alles? Was kann man mal ausprobieren technologisch und auch softwareseitig, aber ja, und diese Seminarzeit hat mich schon auch doch, also das kommt jetzt gar nicht so rüber, weil wir es vergessen haben jetzt bislang uns darüber zu unterhalten, aber ich habe halt rund 80 Seminare gegeben zum Technical SEO und den ganzen SEO-Themen und das hat auch geprägt. Man hat sehr viel dadurch gesehen und auch gehört und auch diese unterschiedlichen Probleme von den Menschen kennengelernt.
Obwohl ich immer finde, also ich war ja auch im Consulting tätig, ich finde immer, die Probleme sind eigentlich immer die gleichen.
Muss man ernsterweise sagen.
Das Setup ist halt immer das.
Die Wege dahin sind eher das, was anders ist, aber das Problem ist oft das gleiche. Und ich habe gerade auch zu Martin Schmidt gesagt, gerade zusammengesessen, und es ist doch schön, wenn man auf so Konferenzen sich diesen ganzen heißen Scheiß an Themen hat, aber ganz ehrlich, die Probleme sind echt nach wie vor die Basics, die man schon seit 20 Jahren hat. Also das mag, ich weiß, das will man immer nicht so ganz wahrhaben und alle Probleme sind ja auch individuell und es gibt auch bestimmt viele Agenturen, die nur heißen, Scheiß auf gut Deutsch machen können und Glückwunsch dazu, aber in meinen Augen, und das sehe ich auch in den großen Firmen, man hat halt immer mit den gleichen Themen eigentlich am Ende zu tun. Und ob das jetzt irgendwie FID heißt oder Largest Contentful Paint, das ist am Ende die Seitenladegeschwindigkeit und die muss passen. Und die Wege dahin sind manchmal etwas unterschiedlich, aber und auch die Probleme, die heißen manchmal Hotjar und manchmal irgendwie ein Matomo, aber im Kern ist es einfach ein externes JavaScript, was die Seite langsam macht und dann müssen wir gucken, wie wir das lösen.
Und ich habe im Publishing gearbeitet, ich weiß, wovon ich spreche. Ja. Startseite, wie viel Skripte und Tracking-Tools und was weiß ich da drauf waren. Alter Schwede, ey.
Richtig, richtig. Und das ist so, ich versuche halt heute, und so ist jetzt auch mein Büro für gute Websites aufgestellt, ich beschäftige mich mit diesen ganzen neuen Technologien. Nicht, weil ich irgendwie Angst habe, ich muss da irgendwie aufpassen, dass ich irgendwie den Anschluss verliere. Das soll nicht überheblich klingen. Ich habe da eine gewisse Überzeugung von solchen Sachen, sondern aber im Kern habe ich halt immer wieder so dieses, ich will meine Hausaufgaben richtig gut machen und wenn ich die einmal gemacht habe, also ich spreche mal vom Fundament, also wenn ich wirklich sagen kann, technisch, inhaltlich, User Interface, User Experience und das komplette Stack, was dazugehört zur Website-Optimierung, das ist für mich so dieses, wo ich mich wohlfühle, wo ich alle Kompetenzen der ganzen Jahre zusammenbringen kann und das lebe ich gerne aus. Und wir haben halt theoretisch einen riesigen Themenfundus, wo wir uns theoretisch drin ausbreiten können. Aber ich muss auch sagen, ich arbeite 3/4 des Tages, wenn überhaupt offiziell. Ich habe auch eine liebe Tochter und eine Frau und einen Schrebergarten und ich liebe meine Bonsai-Bäume und ich muss nicht die ganze Zeit nur vorm Rechner sitzen. Und ich tue es leider immer noch viel zu viel, aber es auch mein Hobby nach wie vor ist. Da komme ich nicht drum rum.
Was ich interessant finde und das vielleicht nochmal zum Abschluss, dass wir das nochmal thematisieren, weil Goldmann, du hast den Namen von deiner Frau damals angenommen, ne? Ja. Und bei mir war es genauso. Mein Name war vorher Beth, Björn Beth und jetzt heiße ich Björn Darko, weil ich den Namen von meiner Frau angenommen habe, weil ich es halt auch einfach viel cooler finde. So. Aber nichts. Destotrotz war es bei mir so, dass ich mir teilweise wirklich auch krasse Sprüche anhören musste. Ne? Was, ein Mann nimmt doch nicht den Namen seiner Frau an, das muss doch andersrum sein. Wieso gibst du denn jetzt deinen Namen auf und so weiter und so fort. Also ich finde es so krass, dass wir immer noch in so einer Gesellschaft leben, wo das teilweise Leute wirklich denken und sagen. Ne?
Aber das ist ja in vielen Bereichen so, dass man sich so denkt, wieso müssen wir darüber jetzt noch diskutieren?
Ja.
Wir haben ja am Mittwoch beim Speakers Dinner gesessen und mit Markus zusammen und Markus hat da nichts essen wollen einfach und dann musste bestimmt 3-4 Mal erklären, warum man nichts isst und der Kellner hat auch nie aufgehört. Das wie auch Alkohol. Ja, ich trinke so gut wie keinen Alkohol und wenn ich nicht beim Fußball bin, aber heute muss ich sagen, schön, dass man sich nicht mehr so viel rechtfertigen muss dafür. Auch nicht, wenn man nicht auf die Party geht, sondern um 10:30 im Bett schon liegt und noch ein Buch liest. Das finde ich schön, dass das nicht mehr so ist. Aber ja, die Zeit ist halt fluid.
Können wir denn damit rechnen, dass du deine Podcasts irgendwann nochmal weiterführst?
Oder? Naja, ich plane das. Und ich wünsche mir auch, dass ich das wieder mehr machen kann. Und hab das schon grundsätzlich im Kopf. Ich möchte aber nicht Ja sagen, weil ich weiß, dass das gefährlich ist. Nicht, weil mir irgendeiner dann irgendwie sagt, hast du aber gesagt, sondern einfach, weil ich mir dann nicht selber den Druck so machen möchte. Und ich habe für mich gelernt, dass Druck oft gut ist, wenn man sich selber auch so ein paar Druckpunkte gibt. Aber ich habe auch für mich gelernt, dass ich nicht mein Pace zu hoch ansetzen darf, weil ich gerne darüber gehe und das aber nicht gut für meinen Kopf ist. Und das muss ich irgendwie.
Adrian, war sehr schön, dich kennengelernt zu haben, auch in diesem Setup im Podcast. Auf jeden Fall super beeindruckend.
Dankeschön.
Und freue mich dann auf jeden Fall auf die nächste Begegnung. Jetzt kennen wir uns ja auch offiziell. Ich werde mir auf jeden Fall auch mal ein paar Folgen deiner Podcasts anhören. Also ich habe das Cover schon gesehen, aber ich muss ehrlich sagen, ich habe den noch nie gehört. Du hast ja selber auch gesagt, dass das jetzt irgendwie lange nichts publiziert worden ist. Deswegen war das wahrscheinlich auch nicht auf meinem Radar.
Ich mache ja auch schon lange keine Seminare mehr. Und ich habe früher die Zeit, ich habe es immer gehasst, wenn ich in so ein 8-Stunden-Seminar gegeben habe, dann abends im Hotelzimmer zu sitzen. Ich mag kein Fernsehen gucken. Und ich habe mir dann überlegt, was kannst du denn mal Produktives malen? Für Coding war dann mein Kopf einfach ausgelutscht, aber ich hatte oftmals noch, da ich halt im Erklärbär-Flow war, habe ich dann mir überlegt, okay, dann nimmst du einfach mal so ein Sound Aufnahmegerät mit und dann machst du dir einfach einen Tag das Thema, was du eh gerade besprochen hast, und machst daraus Folgen. Und bei mir ging das dann kaputt mit dem Podcast, als ich keine Seminare mehr gegeben habe.
Weil
ich nicht mehr in Hotels war. Ich war schon im Stoff, aber ich war nicht mehr in Hotels. Und ich habe das dann probiert, zu Hause irgendwie zu machen, aber oder auch dann im Büro, aber ich war dann einfach nicht mehr in diesem Flow. Das Setup fehlte mir irgendwie so ein bisschen.
Das ist ja auch so witzig bei, ich weiß nicht, ob du Atomic Habits gelesen hast, das Buch. Da geht es ja darum, wie man schlechte Angewohnheiten... Schlechte Angewohnheiten lädt. Und was ich so beeindruckend fand, und das stimmt auch, also da ging es ja um die Soldaten, die im Vietnamkrieg auf USA-Seite gekämpft haben, ne? Und dass viele von denen opiatabhängig waren, weil klar, die haben sich da im Dschungel halt die Birne weggeballert, um das irgendwie auszuhalten, ne? Und also am Ende des Tages waren sie ja heroinabhängig, ne? Und die sind ja zurückgekommen, und die zurückgekommen sind, da war die Rückfallquote, nachdem sie einen Entzug gemacht haben, relativ niedrig. Versus die Leute, die so heroinabhängig, keine Ahnung, jetzt in San Francisco und in den Straßen sind, da ist sie relativ hoch, die Rückfallquote. Und die haben halt Studien gemacht, dass halt immer was mit dem Setup zu tun hat, ne? Also wenn du in einem Setup bist und dort eine Gewohnheit hast, dann musst du halt dieses Setup ändern, um diese Gewohnheit loszuwerden. Das fand ich immer ganz interessant. Und das ist ja genau das gleiche mit dem Podcast auch. Für dich ist Hotelzimmer Podcast. Und dann, wenn das erstmal drin ist, dann ist es halt schwierig, das auch zu ändern.
Richtig, richtig. Das ist wie mit den Leuten, die von ihrem Handy wegkommen wollen und sich wundern, warum sie immer rückfällig werden, weil sie sich im Vorfeld nicht die Gedanken darüber machen, was mache ich denn jetzt mit den 2 Stunden mehr Zeit am Tag?
Ja. Anyways, vielen lieben Dank, dass du dabei warst. Und wir sehen und hören uns nächste Woche wieder beim SEO Presso Podcast. Tschüss.